Wir wollen nun auf den Text hören, der der Predigt zugrunde liegt. Es ist ein Vers, und zwar der erste aus dem zweiten Kapitel des ersten Buch Mose. Also waren Himmel und Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Wir wollen gemeinsam beten, und wer kann, mag bitte dazu aufstehen.
Zuerst grüßen wir uns ganz lieb und von Herzen und wünschen uns einen recht frohen und gesegneten Sonntag. Ja, ich möchte auch noch ein paar liebe Grüße entrichten. 6000 Kilometer entfernt von hier aus Sibirien. Die Gemeinde und der Brüderkreis lässt dort ganz herzlich grüßen. Sie können es gar nicht fassen, dass die prophetischen Blätter von Gerhard Herbst sie nicht mehr erreichen werden. An dieser Stelle soll ich Bruder Herbst ganz lieb grüßen. So, liebe Geschwister, die Entfaltung und die Offenbarung der Herrlichkeit im Ablauf der Zeitgeschichte. So habe ich die drei Wortdienste bei euch in Berlin überschrieben. Und da möchte ich einen kleinen Hinweis geben, dass wenn wir uns damit beschäftigen, eine Stunde von der Offenbarung Gottes, dann geht es zuerst und im Eigentlichen um ihn, den Allerhöchsten, und nicht um uns. Das ist dann kein Thema, sondern das ist ein gewaltiges Programm, dass dieser Gott im Himmel sich entfalten will. Und dieses Programm durchzieht die gesamte Zeitgeschichte, bis Zeit aufhört und nicht mehr sein wird. Und deshalb ist das nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich muss mir Mühe geben, ich muss manches abschneiden, auch heute muss ich das Thema irgendwann abbrechen. Wir hatten ja am Mittwoch schon uns Gedanken darüber gemacht, wie Gott begonnen hat, als er ganz allein war. Und ohne um ihn herum gab es nichts, gar nichts. Nur er allein. Aber diese Liebe kann das nicht ertragen. Sie würde in diesem Zustand verglühen, bis dann der Vater aus sich selbst heraus sich vervielfältigte und den Sohn seiner Liebe zeugte. Und dann mit ihm zusammen, wir wissen nicht wie lange, er dann die Zeit schuf, die Äonen und auch den Kosmos, die Materie. Ja, und heute Morgen schauen wir eine für uns verborgene Dimension an. Die Welt der Engel und die Heere der Himmel. Ja, das weiß ich schon. Es wird manch einer sagen, solche Überlegungen sind ja Lichtjahre von uns entfernt und haben im Eigentlichen mit unserer Wirklichkeit und dem, was in unserem Leben abläuft, im Alltag, nicht viel oder nichts zu tun. Einverstanden. Dass die Menschen durch und durch in einem materieverhafteten Denken eingesperrt sind und über diese Begrenzung hinaus auch nichts anderes gelten lassen. Da ist natürlich das Reden über die Existenz einer Geistlichkeit in einem überdimensionalen Raum völlig überflüssig und gegenstandslos. Die Tragik ist nur, dass sich auch die Glaubensgemeinde zu keinem anderen Ergebnis durchringen kann und mit dem Ergebnis, mich interessiert nur, was um mich herum passiert und mit mir geschieht. Man könnte eigentlich das als Ergebnis zusammenfassen, diesseitsorientiert. Diesseitsorientiert mit einer materialistischen Gesinnung, den Blick völlig auf die Erde gerichtet. Und dass dann das Thema, ja, dieser Aussage völlig entgegengestellt wird. Das ist also eine Herausforderung. Das gebe ich gerne zu. Doch sollten wir eines mit bedenken, dass wir nicht die einzigen Lebewesen im Universum sind und dass die bewohnte Himmelswelt einen großen Teil, vielleicht den größten Teil in der Schöpfung ausmacht. Und dass durch diese auch ein starker Einfluss auf die Erde und ihrer Bewohnerschaft ausgelöst wird. Machen wir einen Strich. Im Anfang, was war im Anfang? Schuf Gott die Himmel und die Erde. Und jetzt kommt ein ganz großer Einschnitt, der kaum in Erwägung gezogen wird. Denn das sollten wir ja mit bedenken, dass mit der Erschaffung der Himmel auch die Heere der Himmel, die geistlichen Wesen, wir könnten sagen, das ganze himmlische Inventarium, die Fürstlichkeiten, die Obrigkeiten, die gewaltigen Energien und Autoritäten erschaffen wurden. Und den Hinweis dafür, das haben wir eingangs gelesen, steht zwar ein Kapitel später, aber das müssen wir mit berücksichtigen. Denn in 1. Mose 1, Vers 1 steht davon überhaupt nichts. Aber in Kapitel 2, da lesen wir, so kamen bei der Erschaffung die Himmel und die Erde und ihr ganzes Heer zu ihrer Vollendung. Aha, da haben wir es. Es gibt da eine Unmenge biblischer Zeugnisse. Zum Beispiel Nehemia, da zieht der Mann nur kurzzeitig den Vorhang rüber und bekommen einen Einblick in eine andere Dimension der Schöpfung, die unsichtbare Welt. Da heißt es, du bist, der da ist. Yahweh, ganz allein. Du hast die Himmel gemacht, der Himmel, Himmel und all ihr Heer. Die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst alles, was da gebildet und gemacht und geschaffen wurde. Du hast es nicht nur gemacht, in die Existenz hineingestellt, sondern du machst alles lebendig. Du erfüllst einmal alles mit göttlichem Leben. Machst alles lebendig und das Heer des Himmels betet dich an. Liebe Geschwister, das ist eine gewaltige prophetische Schau, die reicht durch alle Zeitäonen hindurch. Und wir haben dann kaum noch etwas in Erfüllung gehen sehen, was da geschrieben steht. Oder wir finden zum Beispiel auch ein anderes Wort in Hiob, Kapitel 38, da geht es da um die Auseinandersetzung, den Dialog, den Hiob mit dem Allerhöchsten geführt hat. Da sagt Gott, wo warst du eigentlich? Wenn du deinen Mund so weit aufreißt und so vieles mir entgegenhältst, wo warst du eigentlich, Hiob? Wo ich die Erde grundgelegt habe, erzähl doch mal, mach doch deinen Mund auf. Wenn du einzig besitzt, wer hat ihren Bauplan entworfen? Wer hat die Messschnur? Das wird ja gemacht, bevor irgendwie ein Gebäude entsteht. Wer hat die Messschnur über sie gespannt und worauf wurden die Grundfesten gestellt? Und wer hat den Eckstein gelegt? Weißt du das? Weißt du denn das nicht? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten, ob des Glanzes und der Herrlichkeit einer solchen gewaltigen Schöpfung. Jedenfalls war, bevor die Erde erschaffen wurde, die Geistlichkeit der Himmelswelt in völliger Harmonie beieinander. Nicht ein einziger Misston war zu hören. Kein Schatten, nein, keinerlei Finsternis war in der Himmelswelt zu finden. Sonst wäre doch ein solches gewaltiges Bekenntnis der erschaffenen Gottes Söhne der gesamten Engelwelt und der Geisterswelt gar nicht möglich gewesen. Die Originalerde muss ein großartiges Gebilde, ein herrliches, staunenswertes Kunstwerk gewesen sein, angesichts all der anderen Schöpfungen. Wenn die gesamte Himmelswelt zu einem solchen jauchzenden Bekenntnis kommt, Engel sind ja nicht gezeugte, sondern erschaffene Wesen. Hier werden sie Söhne und Götter, Söhne Elohims genannt. Den Unterschied zwischen Zeugung und Schöpfung hatten wir ja vergangenen Mittwoch. Nicht nur hier, auch bei anderen Anlässen wird ja von dem Lob der Engel berichtet. Lobet ihn alle seine Engel, lobet ihn alle seine Heerscharen. Ja, wenn wir solche Texte lesen, da sind wir neugierig, wie groß mag eigentlich die Zahl sein, der Geistlichkeiten. Wie hoch müssten wir da greifen, wenn wir von Heerscharen reden oder die Schrift davon spricht? Ja, wir wissen ja, wie war denn das bei der Gefangennahme unseres Herrn? Da packte dem Petrus die Wut, wo er das her hatte, weiß ich nicht. Da hat er ein Schwert bei ihm gehabt und der Schwert zog raus und schlug dem einen das Ohr weg. Und was sagt da unser Herr? Petrus, schön wieder in die Scheide rein. Meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte, dass er mir mehr als 12 Legionen Engel sofort hier herstellen könnte? Was meinst du dazu? Oder bei der Ankündigung der Geburt, da lesen wir, plötzlich war bei dem Engel, der zu den Hirten sprach, eine Menge himmlischer Heerscharen. Wo kam denn die her? Eine Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten. Ich war sehr erstaunt. Kann man ja jetzt. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe gezählt. Heerscharen, Heerscharen, Heerscharen. Engel der Heerscharen, 289 Mal stellt sich Gott, Jahwe, im Alten Testament als der Gott der Heerscharen vor. Nicht nur einmal, sondern fast 300 Mal. Eine außergewöhnliche Formulierung. Besonders wenn es um Gerichts- und Rettungsaktionen mit seinem Volk Israel, den Nationen und dem Erdkreis geht. Psalm 59, ja, du Jahwe, Gott der Heerscharen, so wird er angeredet. Gott Israels, erwache, um heimzusuchen alle Nationen. Oder wie lieblich sind deine Wohnungen, Jahwe der Heerscharen. Haben wir noch die Fantasie, darüber nachzudenken? dass Gott eine Wohnung hat? Nicht nur einen Tempel, wo er Autorität zeigt, sondern auch eine Wohnung? Oder denken wir, die Heere der Heerscharen, die flattern hier oben im luftleeren Raum herum? Territorien, Wohnungen, davon spricht die Schrift. Psalm 103, preiset Jahwe, alle seine Heerscharen. Ihr seine Diener, Täter seines Willens und Wohlgefallens. Aha, das muss Gott nicht gar nicht machen, sondern er hat Ausführungsorgane, wodurch er seinen Willen vollführt. Und manchmal müssen Engel ausgesandt werden, damit wir heil durch die Straßen kommen. Es ist gut so, dass das Strahlenspektrum unserer Augen begrenzt ist. Sonst würden vielleicht wir heute Morgen von den Stühlen rutschen, was da im Raum noch da ist. Wenn es um solche Themen geht, da sind Sie mit hier und hören mir zu. Vielleicht werden wir am Mittwoch davon noch etwas länger verweilen. Ihm, dem Allerhöchsten, stehen die gewaltigen Engelmächte immer zur Verfügung, um seine Ratschlüsse und Pläne hinausführen zu können. Ich stehe ja nun über 60 Jahre im lebendigen Glauben und habe viele Mal die Bibel gelesen. Muss ich ja auch. In der Verkündigung kann ich ja nicht irgendein Fachbücher lesen, sondern dieses Wort. Woraus sollten denn wir die Quellen der Hoffnung und der Kraft schöpfen aus diesem Wort? Dann liest man drüber weg, liest drüber weg, monoton drüber weg. Und deshalb sage ich da oft, mit Buntstift lesen, unterstreichen, bunt ausmalen. Jahwe der Heerscharen. Total überlesen, Jahrzehnte überlesen. Dass er nicht nur für uns der Allherr ist und durch Christus der Vater, sondern dass er der einzig eine Gott ist. Mit Namen genannt Jahwe, für die gesamte Heeresmacht der Himmelswelt. Jahwe der Heerscharen hat geschworen und hat auch gesprochen, wahrlich, wie ich es vorbedacht, so geschieht es. Und wie ich es in meinem Herzen beschlossen habe, so kann ich es leider nicht ausführen. Ich hätte es ja gerne, aber das Geschöpf hat so einen starken Willen. Das steht gar nicht da. Wie er es beschlossen hat, so wird es zustande kommen. Ohne Diskussion akzeptieren wir das. Oder Jesaja 14, den Jahwe der Heerscharen hat es beschlossen. Einen Beschluss hat er gefasst. Und wer wird es vereiteln? Er fragt auch einfach alle ab. Auch die Geistlichkeit der Himmelswelt kann keiner aufstehen und sagen, ich mache das. Ich werde dir auf die Tower Widerstand leisten. Von wegen. Das ist sehr wichtig in dem Zusammenhang, weil das ja nicht das einzige Zeugnis ist über diese Engelschar. Seine ausgestreckte Hand, wer könnte sie abwenden? Da müssen wir doch fragen, gibt es das überhaupt? Was Gott nach seinem Willen und Vorsatz geplant hat, dass das nicht zustande kommen kann, dass er nicht das Vermögen hat, das hinausführen zu können, hat er gesagt, ich habe Mitarbeiter, geistliche Mächte und Gewalten, die führen aus, das zu realisieren, was in meinem Herzen beschlossen und als Vorsatz festgelegt ist. Jesaja 54, denn der dich gemacht hat, ist ein Mann, Jahwe der Heerscharen, ist sein Name. Ihr könnt mir das verübeln, aber Herr ist kein Name Gottes, auch wenn es hundert- und tausendfältig in den Übersetzungen steht. Früher hat man ja Yahweh gesagt. Ja. Jetzt wurde dieser Begriff auch ausgewechselt mit Herr. Herren gibt es wie Sand am Meer. Das ist aber kein Name. Yahweh, der Herrscher, das ist mein Name. Der Heilige Israels ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Liebe Geschwister, haben wir mal nachgedacht. Wenn wir aufhören zu denken beim Lesen, können wir uns vom Glaubensweg verabschieden. Glaube hat nicht so sehr mit Gefühl und Erlebnissen zu tun, sondern mit Denken, mit Nachdenken. Haben wir mal nachgedacht, dass der einzigartige Name Yahweh mit diesen Heeren, Heerschaften von Engeln und Geistlichkeiten zusammengebunden ist? Wenn man diese hunderte Vorkommen überfliegt, bekommt man den Eindruck, dass dieses Riesenheer von Geistlichkeiten zu seiner himmlischen Regierung gehört. So hat man den Eindruck. In der Johannes-Offenbarung werden ja auch Zahlen genannt. Ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war, wir hatten ja gefragt, wie hoch müssen wir ansetzen? Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Auch in Hebräer 12, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, da stehen Milliarden von Engeln vor uns. Oder in Daniel 7, ein Strom von Feuer floss und ging von ihm aus. Tausende mal Tausende dienten ihm. Und Zehntausende mal Zehntausende, sowas für Mathematiker und Physiker, mit den Taschenrechnern natürlich. Ausrechnen. Auf welche ungeheure Summe kann man denn da kommen, liebe Geschwister? Hochinteressant ist das. Jeremia 33, wie das Heer des Himmels, natürlich für uns, nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Also werde ich den Samen Davids, meines Knechtes, und die Leviten mehren und sie mir dienen. Liebe Geschwister, viele denken ja, sie müssten jetzt die Segensvermehrung Abrahams heute in den Nationen hineinfließen lassen. So ein Unsinn. Weil Gott nicht die Segens- und Vermehrungsgeschichte mit Abraham ablaufen lässt während der Fluchgeschichte Israels. Und heute steht Israel in der Gesamtheit noch unter dem Fluch. Aber Gott hat Abraham und seinem Geschlecht 1000 Generationen verheißen. Und davon sind wir nur ganz weit, haben wir jetzt in der Geschichte durchlaufen. Das heißt also, nicht nur der 1000-Jahr-Reich, sondern auch neue Erde und neue Himmel. Bis in die Äonen der Äonen hinein wird der Same Abrahams zur Vermehrung und zur Erfüllung da sein. Also wir sind noch bei 1. Mose 1. Dem Beginn göttlichen Handelns, seiner Schöpfung inmitten der Zeitgeschichte. Ich habe ja zu diesem Thema eine Riesenfortführung, aber es geht nicht anders. Wir bleiben etwas stehen hier. Gott schuf die Himmel und ihr Heer und die Erde. Ja, wann war das? Vielleicht war das vor zigtausend Jahren. Das ist mein persönliches Verständnis. Ihr dürft anders denken. Also ich bin nicht darauf aus, dass ihr meinen Gedanken folgen müsst. Ich lasse jedem hier völlige Freiheit und möchte und wünsche das auch nicht. Aber einmal kritisch sich selber zu hinterfragen und das, was wir jahrzehntelang gedacht haben, das ist auch nötig und dringend, manchmal sehr dringend. Ja, der zweite Vers in unserer Bibel, da tritt ja eine ungeheure, für mich gerichtsvolle Wende ein. Und diese Wende beginnt und die Erde wurde. Ich weiß, dass bei uns alles dasteht wahr, aber dieses wahr, da könnte man eine ganze Stunde übersetzen oder ausreden, was da eigentlich passiert ist. Nicht wahr, sondern wurde. Die Erde wurde, was wurde die Erde? Ein Chaos. Wollte man das Wort, was hier steht, ins Deutsch übertragen, dann müssten wir schreiben, und die Erde wurde ein Tohuwabohu. So steht es da. Ein Tohuwabohu. Die Erde wurde zertrümmert, sie wurde zerstört, sie wurde entleert und ohne Leben. Das bedeuten diese Worte. Martin Buber übersetzt diesen Text, und die Erde wurde ein Wirrsal und ein Irrsal. Im Uranfang schuf Gott die Himmel und die Erde und die gewaltigen Himmelsräume des Universums und all ihr Heer. Engel, Throngestalten, Fürstentümer, geistliche Autoritäten, und er schuf die Erde. Und da haben wir dieses jauchzenden Schrei der Söhne Gottes. Und dann lesen wir in Vers 2, und die Erde wurde wüst und leer. Bader übersetzt, und die Finsternis war über der Finsternistiefe oder des Tumultes, und der Geistwind, die koordinierte Energie Gottes, die schwebte, die vibrierte, die brütete über dem Urmeer, den katastrophalen Verwüstungen. Und was kam bei diesem Brüten heraus? Das Sprechen Gottes. Er sprach hinein in die Dunkelheit, es werde Licht und werde Ordnung. Und Gott schuf nicht, sondern er stellte wieder her. Er restaurierte, er regenerierte das Trümmerfeld. Und wir leben heute auf einer zweiten zerstörten Erde, einem zweiten Kosmos. Im Neuen Testament lesen wir ja oft den Begriff Grundlegung der Welt oder des Kosmos. Eigentlich ist aber dieser Ausdruck ein Gerichtshinweis. Ich nenne nicht gern griechische Wörter, weil kaum einer sie merkt und versteht. Kata, bole, kata, herab, grundlegend herab, ein Werfen, bole, hinab. So müsste man das eigentlich übersetzen, Grundlegung. Vater, ich will, dass die, welche, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung des Kosmos, vor dem Grundsturz, vor dem Gericht und den Verwüstungen, die damals die ganze erste Originalschöpfung betroffen hat. Oder der liebe Lars hat ja eingangs das Wort gelesen, dass der Gott und Vater uns erwählt hat, als wir uns bekehrt haben. Nein, das steht da, wann? Vor Grundlegung des Kosmos. Das heißt, vor diesem gewaltigen Gericht, vor 1. Mose 2, hat Gott dich und mich in seinen Vorsatz und Liebesplan hineingebaut. Und zwar als Glied an dem Leibe des Christus. Liebe Geschwister, wenn wir einmal da einen Gedanken verlieren, dann haut es uns alle um. Dann sollten wir eigentlich den Verstand verlieren, was eigentlich da als göttliche Offenbarung uns mitgeteilt ist. In keiner Schaubude dieser Welt, in keinem Lottoverein, wird eins so etwas ausgesagt, was uns als Glaubende hier verheißen und garantiert ist. So, jetzt ziehe ich ja nun, weil ich oft nachdenke, und ihr ja auch, das würde bedeuten, dass unsere Auserwählung für ihn vor dieser gewaltigen Gerichtsflut und zur Trümmerung des ersten Kosmos geschah. Von diesem kosmischen Gericht lesen wir dann auch in 2. Petrus 3, denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies nicht verborgen, dass es schon längst von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im Wasser, durch die Anordnung Gottes, durch welche der damalige Kosmos von der Wasserflut überflutet unterging. Und wir fragen, was hat wohl die erste Ur- und Originalschöpfung zerrissen und in diese Katastrophe hineingeführt? Wenn das so lief oder gelaufen wäre. Nun bestehen ja die Schöpfungen der Engelwelten aus Hierarchien, aus Cherubim, aus Seraphim und unterschiedlichen Herrschaftsbezirke. Das umfangreichste Regierungs- und Herrschaftsamt über den Kosmos besaß, wer besaß das? Das besaß der höchste Engelfürst. Ein Cherub voller Glanz, Würde und Herrlichkeit. Es war ihm vom Allerhöchsten zugeteilt worden. Du bist das Bild der Vollendung. Hesekiel 28. Nein, du bist es nicht, du warst es. Ein Muster voll Weisheit, vollkommen und vollendender Schönheit. Du warst in Eden, natürlich bevor es hier unterging auf Erden. Den Garten Eden gab es einen himmlischen Eden. Du warst in Eden, dem himmlischen Garten Gottes, an dem Tage, da du geschaffen wurdest und alles bereitet. Du warst ein schürmender, ein gesalbter Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berge. Du wandelst inmitten feuriger Steine. Der Stein, der Fels, wer ist das? Das ist der Christus. Die Steine, die Felsen sind immer Götter, sind immer Engelgewalten. Dort hattest du dein Umfeld, dort hattest du dein Zuhause. Du wandelst inmitten feuriger Steine. Vollkommen untadelig, unsträflich warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du erschaffen wurdest. Bis, ausmalen, bis, dieser große Einschnitt, bis Unrecht und Verschuldung an dir gefunden wurde. Dein Innerstes wurde mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht von dem Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, verdilgt aus der Mitte der Geistlichkeit der Himmelswelt. Dein Herz hat sich erhoben, wurde hochmütig ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen des Glanzes. Ich habe dich zu Boden geworfen. Wer kann, das soll das tun. Und zwar im Vergleich mit Titus und den Fürsten da in Tyrus. Kann das machen? Passt überhaupt nicht. Nur ein Schattenbild kann das sein. Wer bist du eigentlich? Und wie bist du aus dem Himmel gefallen? Du Glanzgestirn. Du Glanzgestirn. Du Phosphoros. Phosphoros. Die Vulkana übersetzt, du Luzifer. Du Lichtsträger. Du Lichtsträger. Wie bist du zur Erde gefällt, Überwältiger der Nation? Und du sprachst in deinem Herzen, hier bekommen wir einmal eine Antwort, wie das kam mit der Sünde, mit der Finsternis. Du sprachst in deinem Herzen, ich will. Hat sich fortgepflanzt, auch in unserem Herzen. Und die kleinen Kinder und Enkel, die noch gar kein ausgebildetes Bewusstsein haben, die stampfen mit den Füßen auf den Boden und sagen, ich will das Eis. Ich will hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Allerhöchsten. So kam die Sünde in den Kosmos hinein und sie begann im Himmel. Aus diesem glänzendsten Cherub wurde ein verfinsterter Widerwürger, Satan. Er stürzte ins Gericht und mit ihm sein anvertrautes Haus. Der ganze Kosmos. Der Kosmos war ihm übertragen zur Herrschaft. Und mit seinem Sturz fiel auch dieser erste Kosmos. Bei diesem Sündenfall im Himmel ging es aber nicht nur um einen einzigen, sondern es stellte sich zugleich eine ganze Menge mit auf die Seite der Opposition und Rebellion. Wie groß mag die Zahl gewesen sein? Immer wieder mal Fragen, auch wenn wir keine Antwort haben, liebe Geschwister. Die Bibel ist ein so lebendiges Buch, das ist faszinierend. Ja, wir leben ja jeden Tag aus dieser Substanz heraus. Nicht aus der Berliner Morgenpost. Können wir alles vergessen, diese vielen Lügengeschichten, die uns da aufgetischt werden. Ja, unter anderem. Ja. Das ist also schwer zu sagen. Wie groß ist die Zahl? Wir können nur rückfolgernd annehmen, wie es in der Offenbarung kurz aufgezeichnet wurde, dass es ein Drittel der gesamten Engelwelt betrifft. Also so habe ich geschlussfolgert. Ihr könnt da etwas anders denken. Und es erschien ein anderes Zeichen in den Himmel. Und siehe, ein großer feuerroter Drache, welcher 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Köpfen 7 Diademe und sein Schweif zieht. Also was das alles für eine Auszeichnung ist, die die Finsternismacht hat, meine Güte. Und sein Schweif zieht und schleift den dritten Teil der Sterne des Himmels. Sterne im Bild sind immer Engel. Mit sich fort und warf sie auf die Erde. Und es entstand ein Kampf in den Himmel. Das hängt ja etwas zusammen mit den Herden des Himmels. Wir müssen mal darüber nachdenken, von wegen, alle wollen in den Himmel kommen. Was in dem Himmel alles da abläuft. Im Himmel entstand ein Kampf. Michael, der oberste Stratege des himmlischen Kriegsheeres, kämpfte mit seinen Engeln. Ach, passt überhaupt nicht zu Gott. Ja. Und er kämpfte mit dem Drachen und der Drache kämpfte mit seinen Engeln. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher der Teufel und Satan genannt wird, der die gesamte Ökumene, Erdkreis, Wohnkreis. Ein ganz wichtiges Wort. Nicht verfolgt und umbringt, sondern verführt. Liebe Schwester, ich frage immer, was muss das für eine Verführung sein? Wie genial und überzeugend und überführend muss sie sein, dass die Erdbewohner alle umlegt? Verführung. Kann das sein? Im allerfremdsten Frack? Lichtvoll ist Verführung. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel mit. Das wird eine gewaltige Infasion, vermaterialisierter Geisteswesen werden. Zukunft. Wäre eine Stunde mal wert, aber gut. Man könnte ja zu der Überzeugung gelangen, dass nicht der Mensch und die Regierung der Erde, sondern die Himmel herrschen. Könnte man, ja. Ich lese dann noch einige Stellen. Auch wenn wir die Brust rausrecken und machen Beschlüsse, Parlamente, versuchen Gesetze zu... Ja, das ist nur äußerlich. Es wird regiert. Was aber in diesem Zusammenhang auch für uns persönlich wichtig ist, das zu erkennen, dass dieser Engelfürst weiter die Herrschaft über den heutigen zweiten Kosmos behalten hat und diese Autorität auch ausführen darf. Wir kennen die Zeugnisse, wir nehmen sie nur nicht rein in unser Bewusstsein bei der Verführung unseres Herrn. Was macht da der Satan unserem Herrn für ein riesengroßes Angebot? Wenn du huldigend vor mir niederfällst, huldigend vor mir niederfällst, wenn du mich anbetest, werde ich dir die Herrlichkeit der Königreiche dieses Kosmos übergeben. Denn, die Begründung, mir sind sie übergeben worden und ich gebe sie, wem ich will. Aha. Aha. Da reagiert ein anderer über die Parlamente und die Regenten dieser Erde. Auch wenn sie meinen, sie müssten über die Wahl zur Macht gelangen. Satan hat sich also diese Macht und den Herrscherauftrag über den Kosmos tief Luft holen und den jetzigen Äon. Äon, nicht Welt. Nicht selber nehmen und geben können. Diese Würde mit den königlichen Vorrechten wurde ihm rechtsmäßig von Gott gegeben. Wir lesen, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst des Kosmos, Kosmos ist Materie, ist Stofflichkeit, kommt und hat nichts mehr an mir. Noch eine andere Stelle, die ist, liebe Geschwister, die ist so dramatisch, Es gibt für mich fast kein Bibelvers, der in sich so widersprüchlich ist. Da sagt der Johannes, wir wissen aber. Was wissen wir denn? Wir wissen so vieles nicht. Zum Beispiel, wenn der Herr kommt, wir wissen nicht, was aus dem vereinten Europa wird. Wer wird das Tier? Wer wird denn das Tier? Wir wissen so vieles nicht. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob ich heil und froh und gesund wieder ankomme. Wir wissen so vieles nicht, liebe Geschwister. Sind wir doch etwas demütig, als müssten wir alles wissen? Nein, aber manches muss gewusst werden. Da sind wir uns einig. Das muss gewusst werden. Das sollten wir, nein, das müssen wir wissen. Wir wissen aber, was denn? Wir wissen aber, dass wir aus Gott sind. Dass wir Leben aus Gott haben. Ich frage euch mal, jeden Einzelnen hier, durch die Reihen, weshalb hast du heute Morgen Platz genommen hier? Willst du den roten Faden nicht verlieren? Oder, liebe Geschwister, das geht doch gar nicht. Leben aus Gott, mit dem Christus eins geworden, zeugungsmäßig göttliches Leben in sich zu tragen, Leben aus Gott zu haben, das wissen wir. Wie sollten wir denn sonst durchkommen? Wir wissen, dass wir Leben aus Gott haben. Und jetzt kommt der andere Vers, zahlt einen um. Dass der ganze Kosmos, in der Umklammerung des Bösen liegt und von der Finsternis umschlossen ist. So. Merken wir, wenn wir hier den Saal verlassen, was da für eine Atmosphäre auf uns eindringt. Und wir können uns nicht, leider nicht, ja, Gott sei Dank auch, nicht überall aufhalten, weil wir von diesen zentralen Versammlungen auch verstrahlt werden, umprogrammiert werden. Unser Erdball, wenn wir ihn sehen wollten, geistlich, ist wirklich unter Dunkelheit total eingeschlossen. Finsternis. Spätestens hier merken wir auf einmal, dass das Thema von den Geistlichkeiten der Himmelswelt nicht Lichtjahre von uns entfernt abläuft, sondern uns ganz persönlich jeden Tag betrifft. Wir müssen also sehr lange Zeit haben und ich will versuchen, und bitte, dass die Zeit ein Stück stehen bleibt. Aber ich bin kein Illusionär. Denn Finsternis, das hat schon doch, wie sage ich, Finsternis bedeckt das Erdreich. Wundern wir uns doch nicht, liebe Geschwister. Wundern wir uns doch nicht, wenn es so bunt, zerfahren, zerrissen, geistlos, gottlos in dieser Welt zugeht. Und da sind wir auch gar nicht am Ende. Das kommt erst noch. Überlegen wir doch, da steht dann, wenn diese ganze Finsternis macht, mit den Ehren herunterkommt, da steht dort, wehe denen, die auf Erden wohnen. Da können wir sagen, ja, das ist unser Glück, dass wir entrückt werden. Aber was macht es mit den Leuten, die hier unten sind? Das können ja sehr viele Verwandte von uns betreffen. Liebe Geschwister, wir wundern uns. Das ist so. Es hat ja den Anschein, wenn man diese Zeugnisse überdenkt, als stände Gott wirklich mit dem Rücken zur Wand. Wenn wir einmal den Mut haben, uns auch und bereit sind, uns kritisch zu hinterfragen zu lassen, den Ablauf der Zeitgeschichte zu überdenken, können wir gar nicht zu keinem anderen Resultat kommen, als dass die Unheilsgeschichte auf allen Gebieten die beherrschende Rolle spielt. Oder denkt ihr anders? Angefangen von dem Einbruch der Sünde in Garten Eden, über den Turmfall zu Babel, die Sintflut bei Noah, und Jahwe sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden. Und alles Gebilde der Gedanken des Herzens war böse den ganzen Tag. Von wegen, wir kommen gut. Und so kommen wir an. Aus der Mutterleibe heraus alles schon passiert. Die Zeugung des Vaters mit unserer Mutter, ja, ist so. Sünde und Tod. Den Tod des Bacillus haben wir schon mitbekommen. Ja, den ganzen Tag, gerade in den Tagen Noahs, hat sich innerhalb der an Sünde gefallenen Engelwelt noch ein tiefer Fall gegeben. Noch ein tiefer Fall. Da sahen nämlich die Söhne Gottes, das sind nicht Gezeugte, sondern geschaffene Wesen, dass die Töchter der Menschen schön waren. Man putzt sich ja auch an. Ne? dass nicht nur die Männer, sondern Engel, Engelgewalten, ja, lüsterne Augen bekommen. Jedenfalls, die Töchter der Menschen waren schön und sie nahmen zu Weibern sich, welche sie wollten und ihnen besonders gefielen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Die wurden dann geboren. Die Helden der Vorzeit, berühmte, hochberühmte Männer. Und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren, das sind die Helden, die Übermenschen, die geistvollen Titanen, Männer des Namens, Giganten, welche von alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen. Ja, es geht hier um eine Vermaterialisierung von Geisteswesen in Menschenleibern. Gibt es überhaupt nicht. So, wie war das bei Abraham? Da kamen Geisteswesen. Und zwar in der Gestalt von 3 Männern. 2 waren Engel und einer war Jahwe. Vermaterialisiert. Der Abba sagt, habt ihr Hunger? Ich schlachte einen Kalb und jetzt essen wir mal richtig. Was es nicht alles gibt. Von wegen. Ja. Petrus schreibt, denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern hat sie in tiefsten Abgrund hinabgestürzt, Ketten der Finsternis überliefert, um aufbewahrt zu werden für das Gericht. Und Engel, die ihren ersten Originalzustand nicht bewahrten, sondern ihre arteigene Behausung verwiesen und anderweitiges Fleisch annahmen. Ist das möglich? Ja, das ist möglich. Engel können nicht heiraten, die sind geschlechtslos. Da müssen sie sich erst umwandeln. Und das haben sie gemacht. Das haben sie gemacht. Heere des Himmels. Aber nicht nur der Raum und die Materie stehen unter dem Einfluss dieser diabolischen Mächte, sondern auch die Zeit. Als Gott durch den Sohn die Äonen schuf und mit der Schöpfung der Zeit dem All ein Dasein gab, da wurden auch die unterschiedlichsten und dramatischsten Abläufe der Geschichte und ihrer Gesamtvollendung garantiert und sichergestellt. Also liebe Geschwister, im gesamten Zeitablauf, da läuft aber auch nichts ab, was er nicht bewilligt hat und unter seinem Jahr steht. Und es dauert noch Äonen der Äonen, von wegen, dass mit dem 1000-Jahren-Reich Schluss ist, mit der neuen Erde Schluss ist. Neue Erde, neue Himmel, in die Äonen der Äonen. Es gibt kaum ein theologisches Werk, was dieser Sachlage entspricht, weil alles mit der sogenannten Ewigkeit abgesegnet und verfälscht wiedergegeben wird. Gott schuf viele Äonen. Äonen, das sind die längsten Zeiträume, die geschaffen wurden. Wie viele es geben mag, ich weiß das nicht. Jedenfalls ein Äon davon. Ein Äon davon. Ist unter der Herrschaft, unter die Herrschaft Satans gestellt, und zwar, darf man das sagen, als Gott. Satan als Gott. Als Gott dieses Äons, in dem wir leben, in diesem Zeitrahmen, wechseln wir das doch mal aus, wenn dort Welt dort steht. Das ist zwar nicht verkehrt, aber der Heilige Geist hat es anders einschreiben lassen. Äon, Zeitabschnitt. Und deshalb, weil er als Gott über diesen Äon gesetzt ist, ist dieser Äon, wie ist er? Böse. Böse, so schreibt es Paulus, schlimm, schädlich, übel, gefährlich, boshaft, nichtig, mühselig, geschwerlich, verbrecherisch. Brauchen wir uns doch nicht zu sagen, sehen wir doch. Da steht übrigens in 2. Korinther 4, da sagt Paulus, wenn unser Evangelium, die glückselige Botschaft von der Rettung, nicht ankommt. Wir bemühen uns doch auch um Menschen, die ganz ferne sind, die keinen Glauben haben. Wir bemühen, ihnen das Evangelium nahezubringen. Und ihr habt doch den Impulsabend und ja, machen wir doch. Ja. Und da sagt Paulus, wenn das Evangelium nicht ankommt, was ist da passiert? Was ist da passiert? Was hat er? Da hat der Gott dieses Äons die Gedankenbildung der Untreuen geblendet. Kannst du ja nur mit Licht geblendet werden, ja. Auf das ihnen nicht aufstrahle der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus. So ist das. Gott dieses Äons. Und wenn der Herr in der Kraft seines Wortes und seines Heiligen Geistes nicht diese Macht durchbricht in das Herz hinein, da können wir predigen wie die Engel. Da können wir alles machen. Die Geschichte der Lichtglanz, so sagt es ja dann in Vers 6 Paulus, der Lichtglanz hat uns überführt, hat uns zerbrochen, hat uns Glauben gelehrt und eins werden lassen mit dem Christus. Und so ist dieses Leben in uns hineingelangt, nicht anders. Nicht anders. Ja, ich muss... Wir sind noch bei 1. Mose 1, frage ich immer. Ich frage immer, wie lange mag dieser wunderbare Zustand der Engel in Lob und Herrlichkeit, in Jauchzen, in der Harmonie angedauert haben? Wie lang? Wir wissen das also nicht. Nein, wir wissen es wirklich nicht. Ja, jedenfalls drang durch die Erhebung des höchsten Cherubs die Sünde in den Kosmos ein und mit ihr der Sturz dieser Geistlichkeit und sein anvertrautes Haus, der Kosmos. Ich wollte das sehr deutlich machen. Die Himmelswelt ist seitdem in Aufruhr. Und die Geistlichkeit ist gespalten. Das Wort Gottes spricht in zu vielen Zusammenhängen von den Heeren des Himmels. Und wir gehen von einer für uns nicht zählenden Schar aus. Wir haben darüber schon nachgedacht. Ein dritter Teil davon hat sich in diese Rebellion mit hineinziehen lassen. Das ist also eine gewaltige Summe. Und nun schauen wir uns vielleicht noch ein paar Zeugnisse an. Da wird geredet im Himmel, von der rechten und von der linken, einer Lichts- und Finsterniswelt. Da stehen gewaltige Räume, Tiefen und Weiten und Territorien zur Verfügung. Ja, und habt ihr ja mitgekriegt, die neuesten Teleskope, die in Chile aufgestellt werden. 13 Milliarden Lichtjahre schauen sie hinein in das All oder in die Ausdehnung. Expandierendes Weltall, fast am Ende. 15 Milliarden wird die Existenz des Weltalls geben. 13, wir können fast alles schauen, ja. Nur kriegen sie die Heere des Himmels nicht. Die kriegen sie nicht vor der Linse. Weil die irdischen Apparate nicht fähig sind, verstehen wir, die können geistliche Wirklichkeiten nicht erfassen. Es geht nicht. Ja, ich würde gerne hier stehen bleiben. Also die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Und Gott hält den Engeln Irrtum zur Last. Und da wissen wir ja von manchen Erzählungen im Alten Testament, da war Ratsversammlung im Himmel. Ja, wie auf den Thron. Und zu seinem Thron waren die Rechten, die Ja sagen. Und zur Linken, das ist die Opposition, die Nein sagen. Und er hat ein Anliegen. Er wollte irgendjemand in den Krieg verwickeln, der Allerhöchste. Und wie machen wir das? Und da wird hin und her gequatscht, wie das im Bundestag ist. Der eine her, der hin, so. Und da steht ein Geist auf. Angesichts Jahwes. Und sagt, ich mach das. So, sagt der Allerhöchste. Womit willst du das erreichen? Ich werde in allen Propheten mündern einen Lügengeist hineingeben, sagt der Allerhöchste. Du kriegst den Auftrag. So, wissen wir doch. Also was da alles abläuft. Turbulentes Himmelsgeschehen. Wenn wir da auch an Hiob denken. Liebe Geschwister, wir können unser Leben nicht erklären. Es läuft mit uns manches ab. Da weiß ich keine Antwort. Und da kannst du beten, schreien kannst du. So. Und das ist ja auch den Hiob so gegangen. Hat der gewusst, dass über ihn verhandelt wird? Der Allerhöchste unter Satan? Hat er das gewusst? Dann nicht. Nein. Gott hat gesagt, wenn du willst, ja, dann nimm ihn mal. Erst die Frau, die Kinder und das ganze Geschäft und so. Und dann seine Gesundheit. Ja. Ich habe schon manchmal gesagt, der Allerhöchste hatte den Rebell, den Satan, ja vor sich. Und warum hat er dem Satan nicht damals schon den Hals umgedreht? Da wäre ja so viel Unheil nicht passiert. Warum gestattet er? Da betet der Daniel, weil ihm das Wort so wichtig war mit Jerusalem, er war in Babel. Betet zum Herrn und der wartet, kriegt keine Antwort nach 21 Tagen. Erscheint der Engel Gabriel. Du, das muss ich dir sagen. Ich hatte große Schwierigkeit. Ich kam nicht durch. Was heißt, ich kam nicht durch? Wissen wir etwas von diesen Luftschichten, die besetzt sind? Die besetzt sind, die Lufthimmel sind besetzt von den Mächten der Finsternis, Epheser 2. Dort hatten wir früher unseren Verkehr in den Lüsten des Fleisches, haben getan, was so. Der Äon dieses Kosmos ist besetzt, die Lufthimmel von Finsternis. So, und da sagt er immer Gabriel, da musste erst der Michael, der Stratege des himmlischen Heeres, mir zu Hilfe kommen, damit ich durchkomme. Es gibt über Völker und Luftschichten Engelgewalten, Fürsten. Und jetzt gebe ich dir die Botschaft, wie das läuft mit Israel und mit den Jahrwochen. Ja, und dann sagt er, und wenn ich zurückgehe, das Gleiche, da kommt ein anderer Fürst von Griechenland und will mich nicht wieder zurücklassen. Liebe Geschwister, Und Jahwe sprach zu Mose, dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebest und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels sehest und verleitet werdest, dich vor ihnen zu bücken und ihnen dienest, welche Jahwe dein Gott allen Völkern unter dem Himmel zugeteilt hat. Also hier haben wir es. Engelgewalten, auch Deutschland steht unter einem gewaltigen Fürst. Jede Nation. 5. Mose 17, sodass sie hingehen und anderen Göttern dienen und sich vor ihnen und vor der Sonne und vor dem Monde und vor dem ganzen Heer des Himmels niederbeugen, was ich nicht geboten habe. 2. Könige 17, und sie verließen alle Gebote Jahwes, ihres Gottes, und machten sich gegossene Bilder, 2 Kälber, und machten eine Aschera, also ein Bildnis, und bückten sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels und dienten dem Baal. Also gar nicht so Lichtjahre weit entfernt, sondern total. Ja, und jetzt fragen wir, was sind denn heute die Kälber? Die Kälber und die elektronischen Götzen, die schon im Kindesalter umhergetragen werden. Was sind denn das? Nicht nur, dass wir diese verderblichen Sachen in die Hosentasche stecken können, sondern dass dieses eigentlich uns in Besitz nehmen und wir davon besessen werden. Ist denn das normal, dass du mit jungen Leuten kaum noch ein Gespräch führen kannst, weil die ständig zu drücken haben? Du sagst doch keiner, dass es eine Vervielfältigung oder eine Vielfalt des menschlichen Lebens ist. Das ist pure Sucht. Das ist eine Gefangenschaft. Und das steht hier weit weg im Alten Testament. Geht uns überhaupt nichts an. Von wegen. Verführung, sagt. Was mag die Verführung sein? Könnten wir mal drüber nachdenken. Ja, und da ging es ja gerade darum, besessen zu sein. Besessen zu sein, das sagt unser Herr, als er mit so einem Menschen zu sprechen kam. Du bist ein Gefangener deiner Gewohnheiten, deiner Tätigkeiten. Was machst du eigentlich? Wie ist dein Name? Und dann nennt er den Namen. Legion ist mein Name. Ich sage keiner hier, dass Kinder Gottes nicht davon betroffen werden können. Es gibt eine Doppelbegeisterung, auch bei Kindern Gottes. Zeitweise und partiziell. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt sehet, als dann erkennet ihr, die Verwüstung ist nahegekommen. Also die Heerscharen, die haben großen Anteil, wenn Kriege ausbrechen und vieles andere, gestalten sie. Also ich breche hier einfach den Gedanken ab über die Heere des Himmels und will kurz mit 3, 4 Sätzen noch versuchen, eine Brücke in unserer Gegenwart zu bauen. Ich überspringe bewusst die Geschichte Israels. Gegenwart. Meine ich die Gemeinde und ihre Berufung. ihre Berufung zu ihr. Bedenken wir doch einmal, wenn Paulus schreibt, ich weiß, dass es kein richtiger Übergang ist, aber ich kann Zeit mit. Bedenken wir doch einmal, Paulus hat gesagt, er, der Allerhöchste, hat uns errettet. Ha, nicht irgendwie errettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Wir waren strategisch von Haus aus hineingebunden und konnten gar nicht anders als sündigen. Er hat uns herausgerissen aus dem Machtbereich und ein ganz neues Lebensbereich geschenkt. Das mit Christus zusammen. Ein gewaltiges Wort ist das, ein ganz gewaltiges Wort. Mit dieser Herausstellung hat Gott uns in dieses große Spannungsfeld hineingesetzt und hat uns dann auch zu Gefäßen seiner Gnade gemacht, inmitten dieser Dunkelheit, in dieser Zerrissenheit. Manchmal nicht mehr zum Aushalten zu leben, ja. Und nun sind wir gesetzt. Ich muss einfach euch zumuten, Sprünge zu machen jetzt gedanklich. Nun sind wir gesetzt. Nicht nur für die Nachbarn und Hausgenossen und die Arbeitskollegen um uns herum, sondern wir sind an erster Stelle für die Engel. Für die Engel und der gesamten Geisterwelt. Als Darsteller und Schauobjekt der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die uns herausgeführt hat und Dinge jetzt nicht mehr zu tun brauchen. Sie bekommen mit, wie wir uns durch den Alltag bewegen. Wie wir die Zeit ausfüllen und wo wir unser Herz verlieren. Gesetzt für diese gesamte Geisterwelt. Also, wir sind gesetzt und jetzt erhält dieses Gefäß, also unser irdisches Leben, eine für uns nicht auszudenkende Bedeutung. Und diese gesamte Geistlichkeit der Himmelswelt nimmt nun teil an unserem Geschehen hier auf Erden und wird dabei lernen, wie Menschen völlig und ganz allein durch Glauben hindurchbrechen zu ihm. Er allein mag doch um uns alles zerfallen und den Vater ganzes Vertrauen schenken. Kann das sein, dass das unser Auftrag ist, wo niemand, auch in der Gemeinde, davon eigentlich was mitbekommt? Nein, das machen wir ganz alleine. Haben wir denn das vergessen? Warum wird denn überhaupt kaum noch dafür gepredigt, dass wir nicht nur Vergebung der Sünden haben, zum Glauben gelangt sind, sondern dass wir jetzt, malt's doch mal bitte bunt aus, auf dass wir jetzt den Fürstentümern und Gewalten der gesamten Himmelswelt diese Weisheit Gottes darstellen, wie wir in unserer ganzen Schwachheit und Ohnmacht den Glauben bewahren, hindurchtragen. Liebe Geschwister, wir wissen ja davon. Da brauchen wir nicht groß zu predigen, große Worte zu machen, sondern in unserem So-Sein und Dasein, in der Verwirklichung dessen, wie wir uns durch den Alltag bewegen. Das ist Alltag. Und zwar im Lichte der göttlichen Himmelswelt. Viele sagen, halt doch auf mit diesem Evangelium. Wir wollen wissen, was wir hier unten zu tun haben. Wir werden nur leben, richtig göttlich leben können, wenn wir diese Perspektive aus dem Himmel haben. Fürstentümer, ja. Dass es bekannt werde, kundgemacht werde, die buntfarbige Weisheit Gottes nach dem Vorsatz Gottes. Das ist sein Vorsatz. Viele wollen wissen, was der Wille Gottes für ihr Leben ist. Hier haben wir es. Hier. Unser Leben führen lassen von dem in uns wohnenden Christus, von diesem Geist. Und Darsteller werden für diese für uns nicht sehbare Geisterwelt. Und das alles hat auch zu tun mit dem, wenn wir bei Christus sind. Da sagt Paulus, auf das in den zukünftigen, nicht Welten, sondern zukünftigen Äonen, Zeitalter, durch diese Gemeinde, das dargestellt wird, zur Schau getragen wird. Liebe Geschwister, was kommt auf uns zu? Also wir sind gespannt, wie Gott das macht. Die Zerrissenheit und die Streitsucht unter den Frommen, das ist ja maßlos. Ja. Meine liebe Frau sagt, Schluss machen. Ja, also oft wissen wir nicht, wie massiv und bedrängt wir werden und von welcher Seite alles kommt. Meistens sehen wir ja Menschen, Umstände oder auch Abläufe als die Ursache unserer Niedergeschlagenheit unserer Freudelosigkeit und unserer Antriebslosigkeit, unserer Gleichgültigkeit, unserer Interessenlosigkeit. Aber könnte es nicht sein, dass dahinter Kräfte und Mächte stehen? Bitte überdenkt das einmal. Die uns im Ablauf des Tages das Leben schwer machen und den Durchblick zu ihm hin und den Einblick in sein Wort versperren. Haben wir nie darüber nachgedacht, dass wir es im Eigentlichen bei Widersprüchen nicht mit der Emma und dem Max um uns herum zu tun haben, sondern mit, was sagt Paulus? Mit, nicht mit Fleisch und Blut. Nein. Sondern wie die Fürstentümer und Gewalten, die Finsternis, die Kosmosbeherrscher, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und anschließend wird ja geraten, eine Waffenrüstung anzuziehen. Ja, wir sollten sie, damit wir nicht untergehen und das uns anvertraute Feld behalten und bewahren. Ich wünsche, und damit schließe ich wünsche uns allen hier ein sieghaftes Stehen in diesem außergewöhnlichen, außerordentlichen Kampf mit diesen Geistesgewalten. Und irgendwann hat ja diese Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Tod und Leben, zwischen Himmel und Erde ein Ende. Wirklich ein Ende. Es ist ein Ende auch mit dieser kosmischen Herrschaft der Himmelswelt über dieses zähe, jahrtausendlange Ringen wird der Christus triumphierend den Sieg davon tragen. Und hier beginnt die Wende. Die Wende beginnt im Anbruch von der Herrschaft Gottes und der Unterordnung des Alls unter Christus, dem Sohn und den Söhnen seiner Gemeinde. Das wird das Thema am Mittwoch sein. Wir freuen uns darauf und wir wünschen uns noch alles Gute und viel, viel Gedanken an diesem Tag. Wir beten noch miteinander und stehen, wenn es möglich ist, vor dem Herrn.